Im Anschluss an Simone Diener-Hartmann unterscheidet Joachim Bruhn von der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum zwischen dem Kommunismus im historisch-empirischen Sinne und zwischen einem Kommunismus im philosophisch-systematischen Sinne und versucht, das jeweilige Verhältnis zum Zionismus ausgehend von einer Kritik an den gängigen linken Vorstellungen von Nation, Arbeit und Staat zu klären.
In einem gewissen Gegensatz zu Simone bin ich doch der Meinung, dass der Kommunismus kein Umweg ist, sondern die einzige Abkürzung, die uns welthistorisch geblieben ist. Allerdings nur dann, wenn wir am Begriff des Kommunismus eine gewisse Differenzierung vornehmen. Wenn wir also unterscheiden zwischen dem Kommunismus in einem historisch-empirischen Sinne und dem Kommunismus in einem philosophisch-systematischen Sinne. In einem historisch-empirischen Sinne ist der Kommunismus, so wie er politisch wirkmächtig wurde in Gestalt der bolschewistischen pro-staatskapitalistischen Revolutionen nach 1917, nichts anderes gewesen als eine weitere Form, eine weitere Praktik zur Verewigung von Herrschaft, diesmal mit proletarischen Mitteln, während in einem philosophisch-systematischen Sinne der Kommunismus nichts anderes sein kann als das Resultat einer gewissenhaften Kapitallektüre. Diese beiden Dinge stehen nun zueinander in keinem besonders großen Gegensatz. Vielmehr erklärt gerade der Kommunismus im systematisch-philosophischen Sinne, warum es mit dem im historisch-empirischen Sinne gar nichts werden konnte. Und warum jene Hoffnung, die vor 100 Jahren um 1900 herrschte, eine Einheit von kommunistischer Revolution und jüdischer Emanzipation damals nicht nur kein Erfolg beschieden war, sondern die daraus resultierenden Praktiken in genau das hineinmündeten, was Simone im Resultat beschrieben hat. Um die Hoffnungen, die zu Anfang des Jahrhunderts herrschten, vielleicht kurz zu versinnbildlichen, habe ich zwei Zitate hervorgekramt. Das eine aus einem Buch 1898 in Berlin erschienen von Nachman Sirkin, Die Judenfrage und der sozialistische Judenstaat, in dem es heißt, das sozialistische Proletariat ist der einzige Bundesgenosse der Juden, dessen Sieg die Aufhebung aller Möglichkeiten der Judennot ist. Und wenige Jahre später, 1905, schreibt Ben Borochow in seinem Buch Grundlagen des Arbeiterzionismus, Zitat, wir erklären mit gleichem Stolz, wir sind Sozialdemokraten und sind Juden. Unser nationales Bewusstsein ist natürlich negativen Ursprungs. Es trägt einen Befreiungscharakter. Wären wir das Proletariat einer freien Nation, die weder andere unterdrückt noch selbst unterdrückt wird, so bestünde die Frage eines nationalen Kampfes überhaupt nicht. Das jüdische Proletariat bedarf der Revolution in einem viel höheren Maße als das Proletariat irgendeines anderen Volkes. Aus diesen Dokumenten, und es lassen sich unschwer aus dem Arbeiterzionismus, gerade des polnischen und des galizischen Proletariats, weitere Stimmen anführen, aus diesen Stimmen spricht die Gewissheit, dass die Unterdrückung der Lohnarbeit durch das Kapital die historisch wie logisch letztmögliche Form jeder Herrschaft des Menschen über den Menschen ist und dass mit dem Ende dieser Unterdrückung, jede Diskriminierung, jede Verfolgung, also auch die der Juden, ein Ende haben muss. Dass diese Konstruktion eines Ineinanderfallens von menschlicher Emanzipation und proletarischer Emanzipation intern schief konstruiert war, das ist in den letzten Jahren derart in unseren Kreisen zur Genüge diskutiert und kritisiert worden, dass ich es nicht zur Gänze wiederholen muss. Es soll nur als quasi Merkposten dieses damit eröffneten Dilemmas eben notiert werden, dass die Befreiung der Arbeit das eine ist und die Perspektive auf die Abschaffung der Arbeit das ganz andere ist. In der Perspektive der Befreiung der Arbeit jedoch musste dieses Ineinanderfallen von proletarischer Revolution und jüdischer Emanzipation von Anfang an fatal enden. Ich will diese Geschichte, die vielfach erzählt worden ist, zuletzt in dem großen Buch von Arno Lustiger, Stalin und die Juden, euch nicht repetieren. Ich will nur an eine kleine Anekdote erinnern, die zeigt, wie von Anfang an diese Sache verfehlt worden ist, nämlich in den Debatten der Sozialdemokratie. Und was sind die Bolschewisten anders als ein gewisser Flügel der Sozialdemokratie? Dass in diesen Diskussionen vor 1914 immer die Frage erhoben wird, was ist eigentlich eine Nation? Was ist nationale Selbstbestimmung? Wie definieren wir eine Nation? Und um nun den Bolschewismus und die Spaltung der Sozialdemokratie ordentlich voranzutreiben, sandte der Genosse Wladimir Iljitsch seinen getreuen Lakaien Stalin zum Studium der Nationalitätenfrage nach Österreich. Und das Resultat dieses Studiums ist das legendäre Werk Marxismus und nationale Frage. Und ich behaupte, dass bis auf den heutigen Tag all das, was Linke behaupten über Nationen, letztendlich von diesem stalinistischen Ursprung geprägt ist. Die Definition Stalins ist, Nation definiert sich durch ein genau umgrenztes Territorium, durch einen geschlossenen Wirtschaftsraum, durch eine einheitlich gesprochene Sprache, die auch als Schriftsprache da ist, durch eine gemeinsame Kultur. Damit waren die Juden aus dem Nationenbegriff ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ist es, der letztendlich die zionistische Antwort auf die sozialistischen Versuche des jüdischen Proletariats motivierte. Ich will nun diese Geschichte nicht weiter fortführen. Ich will sie nur noch mit einem kleinen Punkt beschlagworten, und zwar, dass ja der Gegensatz zwischen Kommunismus, Klammer auf, Stalinismus und dem Zionismus nie so besonders groß gewesen ist, zumindest nie so groß, als dass sich der Stalinismus nicht seinen eigenen Zionismus geleistet hätte, und zwar ein Versuch, nach stalinischen Kriterien eine jüdische Republik auf dem Territorium der UdSSR zu gründen, die Republik von Birobidschan, was aber de facto einer Massendeportation von 50.000 Juden aus Moskau ganz hinten an den Amur gleichkam, eine Gegend voller Sümpfe. Da wollte man also diese Menschen ansiedeln. Das Ergebnis war entsprechend katastrophal und endete in einer einzigen großen Malaise. Ich denke mir, dass man den Antizionismus nicht einfach nur auf eine Funktion der sowjetischen Außenpolitik reduzieren kann. Zwar ist natürlich die stalinische Haltung zu den Juden und zu Israel von einem tiefgehenden Opportunismus geprägt und von den damit zusammenhängenden Schwankungen und Windungen. Ich denke aber, dass wir noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen müssen und fragen nach dem gesellschaftlichen Gehalt der sowjetischen Ökonomie und Politik nach 1917. Und ich denke, dass der Grund für diesen Antizionismus und Antisemitismus nicht in diesen Wendungen liegt, sondern dass die Wendungen diesen Grund nur ausdrücken. Das ist das Verhältnis in einigen Stichpunkten umrissen des Kommunismus, soweit er im historisch-empirischen Sinne auftritt, zum Zionismus, eines Kommunismus, mit dessen Kritik wir, glaube ich, noch gar nicht am Ende sind. Zu dieser Kritik des Kommunismus in historisch-empirischer Ansicht Fassung gehört es eben auch, dass das, was sich heute als erklärtermaßen als kommunistisch definiert, eine einzige antisemitische Propagandaagentur ist. Es ist darauf hingewiesen worden, auf diesen Parteitag der italienischen Kommunisten von Rifondazione Comunista vor einigen Wochen in Zürich. Und ich lese mal aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 8. April einen kleinen Absatz vor. Interessant nebenbei, dass die einzige Zeitung, die in der BRD über die Rifondazione berichtet, regelmäßig die Junge Welt, über diesen Vorfall nichts weiter verlauten ließ. Hier hieß es in der FAZ, die italienischen Kommunisten der Wiedergründung haben am Wochenende auf ihrem Parteitag in Rimini den Stalinismus verurteilt. 85 Jahre nach der Oktoberrevolution und 12 Jahre nach Zusammenbruch der Sowjetunion sprachen sich 60% der Delegierten dafür aus, Zitat, jede autoritäre und bürokratische, stalinistische und ähnliche Missart des Sozialismus zurückzuweisen. Zitat Ende. Die Delegierten taten sich mit dem Parteivorsitzenden Bertinotti, befürworteten den Beschluss schwer und berieten bis tief in die Nacht. Ohne großen Widerspruch wurde dagegen beschlossen, in den Leitungsgremien der Partei, Politkomitee, Mitgliederzahlen zu halbieren und die Frauenquote von 30% auf 40% zu erhöhen. Bertinotti zeigte sich solidarisch mit den Palästinensern. Auf unserem Bild ist er rechts zu sehen mit einem PLO-Vertreter und verglich Israel mit Nazi-Deutschland und die Juden mit der SS. Er beteuerte jedoch vor hunderten Delegierten, dass er gegen Antisemitismus sei und den Juden nichts Böses nachsage. Dass der Kommunismus von heute in einem, wie ich betonen möchte, eben historisch-empirischen Sinne. Und die Frage stellt sich nun, wie können diejenigen, die wie wir den Kommunismus in einem philosophisch-systematischen Sinne behaupten, nicht nur in der schon stattgehabten, oft wehrkritischen Orientierung auf den Dogmatismus, sondern auch auf die Erfahrung der Geschichte, auf dieses Verhältnis von Neuem und neu reflektieren.